Ganz herzlich willkommen zu Börse at Home. Heute freue ich mich auf Heiko Thieme, Börsenbriefautor, Portfolio Manager, hat viele Jahre aus New York heraus über die Wall Street berichtet. Wir sprechen natürlich über Märkte, klar. Und ich freue mich sehr, dass er da ist, Heiko. Und ich weiß, ganz viele Teilnehmer heute freuen sich auch auf dich.
Das freut mich natürlich sehr, euch zu begrüßen. Ich begrüße euch sehr in Frankfurt.
Dankeschön. Wir wollten natürlich über die US-Wahlen sprechen, ganz wichtiges Thema in diesem Jahr. Aber wir kommen natürlich nicht drum herum, nochmal auf die letzte Woche zu gucken, vergangene Woche, was da so los war. Was war denn aus deiner Sicht, was hat denn für dieses Beben gesorgt, aus deiner Sicht?
Ja, das war im Grunde genommen der Carry Trade, wenn man so will, in Japan. Man konnte sich also in Japan gut verschulden. Das heißt, man hat Geld aufgenommen mit kleinsten Zinsen, quasi am Nullpunkt, und konnte dabei dann sich in amerikanischen Anleihen, einkaufen mit einem Zinssatz, der zur knapp 4,5 bis 5,5% einbracht. Das war also eine Garantie, wenn man so will, Geld zu drucken. Aber, jetzt kommt das Aber. Wir haben ja in der Wall Street immer einen Satz, es gibt keine Mittagessen, die nichts kosten. Irgendwo ist ja dann ein Gefahrenmoment da. Und da hat eben die japanische Zentralbank die Leitzinsen etwas, nur 0,1% angehoben. Ähnlich wie es damals die Bundesbank gemacht hat im September 1987, was dann zum Crash geführt hat im Oktober. Kleinste Summen haben die ganze Sache aus der Bahn geworfen und plötzlich mussten sich die Leute mit hohen Milliardenbeträgen eindecken, zwangsweise, wenn man so gerade will, oder aus Angst heraus, weil das Geld plötzlich nicht mehr im Plus stand, sondern im Minus stand. Und das hat dann zu einem massiven Verkaufsdruck geführt auf den japanischen Markt, auf den Aktienmarkt. Und dort haben wir ein Minus gehabt in der Spitze von fast 30%. Mhm. Und das ist per Definition ein Crash. Also wir haben einen Mini-Crash, wenn man, oder einen regional kontrollierten Crash erlebt in Japan vor einer Woche. Das ganze Erdbeben, wenn ich es mal so nennen darf, hat sich dann auch bei uns ausgewirkt mit einer Korrektur von rund 10%, knapp beim DAX, nicht wahr? Wir waren ja unter der 18.000-Marke bei 17.500 angekommen, nicht wahr? Und dann kamen wir sogar in die unteren 17.000 noch hinein, etwas, was ich für unwahrscheinlich hielt, dass es durchbrechen würde, aber es hat auch bei der 17.000-Marke gehalten. Und das hat sich dann weltweit fortgesetzt. In anderen Worten, das Erdbeben in Japan setzte sich dann mit kleineren Beben fort und hat dann eine überfällige, auch rein zeitlich bedingte Korrektur bedeutet. Und das ist eigentlich sehr gesund. Und am Montag nannte ich zum Beispiel bei mir in meiner Marktprognose und auch im Instagram, sagte ich, das ist jetzt Entwarnung. Das war es. Mhm. Genauso wie wir es am 19. Oktober 87 hatten, wollte mir keiner glauben, als wir über 500 Punkte beim Dow Jones verloren hatten. Ich sage, Leute, das war's. Der kürzeste Crash, nicht wahr, aller Zeiten. Und jetzt geht es wieder, wenn auch unter Schwankungen, aufwärts. Und so ähnlich sehe ich es auch. Ich glaube, das Schlimmste liegt hinter uns. Wir haben noch im VIX-Index, das ist ein technischer Faktor, der die Volatilität beschreibt, haben wir eine Zahl 60 gehabt. Und ohne jetzt unsere Zuhörer zu verwirren, 60 heißt, es ist ein enormes Erdbeben, wenn man so will. Und wenn immer dieses gewesen ist, und das ist das Interessanteste dabei an einer Statistik, die bis auf 1980 zurückgeht, ist es ein Jahr später auf den DAX bezogen zu einem Plus von 15% bekommen. In anderen Worten, Entwarnung ja, wir werden ungefähr 10 bis 15% in einem Jahr höher stehen, um gerade nicht vorwegzugreifen, aber das ist die Ausgangsbasis, vor der wir jetzt stehen.
Klingt gut. Ich meine, heute Morgen ging es ja immerhin sehr grün auch los mit sehr, sehr vielen DAX-Werten im Plus. Die Bulla ist hier ja auch zurückgegangen. Mal sehen, wie es dann nachher in den USA weitergeht, wenn dann die Märkte aufmachen. Aber du bist ja durchaus optimistisch gestimmt.
Ich bin positiv bestimmt, und zwar auch, weil die fundamentalen Daten in den USA eigentlich eher zu einem optimistischen Ausblick Anlass geben. Und zwar, wir haben eine Inflationsrate, die von rund 9% vor 2 Jahren sich zurückgebildet hat auf unter 3%. 2% ist angestrebt, ähnlich auch wie bei der Europäischen Zentralbank. Und beide Zentralbanken haben schon gesagt, das werden wir nicht unbedingt schon in diesem Jahr erreichen, aber im nächsten Jahr ist es eine Möglichkeit, und ich würde dem zustimmen. Die Europäische Zentralbank ist jetzt mal vorangegangen im Juni mit der ersten Leitzinssenkung in diesem Jahr. Die Notenbank wollte es ursprünglich tun, aber die anfänglichen Inflationsdaten im ersten Quartal waren etwas höher und man wollte jetzt sicher gehen, dass das nicht ein Trendausbruch war, nach oben wieder steigende Inflation, sondern nur temporär. Deswegen hat man gewartet. Man hätte im Grunde im Juni, wie ich es ursprünglich mal zu Jahresbeginn als Prognose hatte, durchaus machen können. Aber man hat es nicht gemacht, und das ist auch keine große Kritik, die man dran üben muss. Und jetzt in der letzten Sitzung vergangene Woche, und ich war es auch so, dass Notenbankchef Paul ganz klar gesagt hat, zum ersten Mal, ich interpretiere ihn jetzt im Klartext, wir werden im September die Leitzinsen senken, sofern sich der jetzige Pfad bei der Inflationsrate nicht verschlechtert. So eine klare Aussage haben wir noch gar nicht gesehen. Und dann gibt es natürlich die ewigen Nörgler, die immer was was auszusetzen haben, die nicht eine Vision haben, immer nur meckern und meckern, die sagen, ja, viel zu spät. Die Notenbank kann ja im September, und das wäre auch eine Möglichkeit, die Leitzinsen sogar um nicht ein Viertel, sondern ein halbes Prozent senken. Und ich würde die Wahrscheinlichkeit dafür bei rund 40-50% sehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Leitzinssenkung bekommen, die sehe ich bei 100%. Und dann gibt es nochmal eine Leitzinssenkung nach den US-Wahlen, nach dem 5. November im Dezember. Und das könnte wieder ein Viertel oder ein halbes Prozentpunkt sein. Und das heißt, mit dieser Vision fallende Zinsen werden wir am Aktienmarkt auch etwas Luft holen können, nicht wahr? Und können uns wieder beruhigen. Und der Markt kann am Jahresende sowohl in den USA, Standard Poor's 500 Index als größter Index der Welt, in die Nähe der 6.000 Marke kommen, um nur mal eine Hausnummer zu nennen. Und beim DAX Index haben wir die 19.000, meine ursprüngliche Jahresprognose, schon in den ersten 5 Monaten gesehen. Ich meine, wir können die 19.000 Marke nicht nur wiedersehen, sondern wir werden sie auch leicht überschreiten, bis vielleicht hin zur 20.000 Marke, um mal ein Feld abzustecken, was wir hier vor uns haben. Dann kommt noch eins hinzu. Und dann lasse ich dich wieder reden mit meinem Monolog, wie ich das ja häufig tue. Die US-Wahlen spielen natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Der 5. November ist der Schicksalstag für die amerikanische Demokratie. Und das muss man also auch, darf man nicht leicht auf die leichte Schulter nehmen.
Und genau danach wollte ich dich auch als nächstes fragen. Die September-Senkung dürfte ja schon mehr oder weniger drin sein in den Preisen. Aber was erwartest du hier aus den Phasen jetzt bis zur Wahl, also was erwartest du einfach in den Monaten bis zur Wahl? Was können die Wahlen, was für Auswirkungen können die Wahlen haben?
Eine ganz entscheidende. Und zwar hier muss ich sagen, ich bin also ich bin überzeugter Demokrat, nicht unbedingt die demokratische Partei, aber Demokrat, die Demokratie als das Wichtigste, was wir geschaffen haben seit 1776. We the people, wie die amerikanische Verfassung jetzt schon sagt, wir haben in Deutschland 1848 nachgelangt, und es hat auch ein bisschen gedauert, bevor wir dann über unser tausendjähriges Reich in Anführungsstrichen dann endlich auf die demokratische Weise gekommen sind und jetzt das seit 80 Jahren fast genießen, wenn man so will. Aber leider durch den Krieg in der Ukraine wird eine gewisse Realität wieder hineinbezogen. Lassen wir mal den Krieg jetzt zurzeit weg, auch im Nahen Osten, aber schauen wir auf die Wahl. Bei der Wahl geht es darum, gilt das demokratische Recht, haben die Leute tatsächlich eine Stimme, oder wenn es nach Donald Trump ging, und ich muss sagen, ich interpretiere ihn nicht nur, sondern sage das, was er eigentlich im Klartext hat, er will die Verfassung aus den Angeln heben. Er will sich quasi zum König machen lassen von Amerika, und genau das wollte man ja 1776 verhindern. Und da wundert es mich, dass eben doch fast die Hälfte der Bevölkerung, sprich 45-48%, stimmen ihm blind zu. Und das macht mir erhebliche Sorgen. Ich habe nun 40 Jahre in Amerika verbracht, jetzt mehrheitlich Europa, aber auch immer noch in Amerika anwesend, muss ich sagen. Die Meinung der extrem Rechten ist für mich unverständlich. Und ich hoffe, dass die Republikanische Partei nach den Wahlen, sofern meine Prognose stimmt, dass Kamala Harris hat eine Chance, mit dem Tim Walz zu gewinnen. Das ist knapp, das wird eine äußerst knappe Wahl, weil es an 6 Swing-Staaten abhängig ist, eine rein technische Situation. Aber wenn es nicht gelingen sollte, dann wäre ich auch bereit, meine Prognose anders zu modifizieren. Denn Trump, in dem, was er sagt, muss jeder wissen, Trump ist ein permanenter Lügner. Ich meine, laut Washington Post, nicht wahr, auch wenn sie etwas vielleicht zu weit links stehen mag für den einen oder anderen, von Jeff Bezos, dem früheren Chef, nicht wahr, von Amazon, er besitzt es, aber er kontrolliert es auf keinen Fall, wurde festgestellt, dass während der Trumpschen 4 Jahre Trump 32.000 Mal gelogen. Das heißt, jede, wenn man ansetzt, 6 Stunden Schlaf maximal, nicht wahr, dann hat er jede Stunde während seiner Präsidentschaft eine Lüge breitgetreten. Und dass der Mann permanent lügt, kann man in seinen ganzen Sendungen immer wieder sehen. Und das ist für mich unerträglich.
Und aber glaubst du jetzt, dass ein Trump als Präsident in der zweiten Periode negative Auswirkungen auf die Börsen hätte?
Die Börsen reagieren anders. Sie haben ein Eigenleben, wie du richtig schon in der Frage stellst. Ja. Die Börsen schauen nach den Gewinnen, Gewinnentwicklung. Aber irgendwo muss man auch eine gewisse, ich bin kein Moralprediger, ganz Gegenteil, aber eine gewisse Basis muss man haben im Leben. Ich lebe ja mit dem Prinzip, oder was ich immer predige, TRT, Toleranz, Respekt und Transparenz. Aber das gibt es bei Donald Trump nicht. Er nennt sich den größten Immobilien, Erfolgsmensch, den man in Amerika hat. Der Mann war 6-mal pleite. Ich erstatte jedem erfolgreichen Menschen mindestens einmal pleite zu gehen. 2-mal kann man auch noch tolerieren. Beim 3. Mal wird man etwas fraglich, beim 4. Mal gibt man auf. Beim 5. Mal kann man den Menschen nicht mehr bedauern, beim 6. Mal weiß man nicht, was man sagen soll. Und dem Mann wurde ja die Lizenz entzogen, in New York Geschäfte zu machen. Seine Söhne haben gesagt, sie verstehen Finanzen nicht, als sie gefragt wurden, wie eigentlich diese finanzielle Daten aufgebaut wurden. Wenn ich zu einer Bank gehe und sage, ich habe ein Grundstück, das ist 10 Millionen wert, Und dann gibt die Bank aufgrund Treu und Glauben, nicht wahr, nachdem sie einen oberflächlichen Check gemacht hat, gibt sie dir 5 Millionen Kredit. Und dann gehst du zum Finanzamt, ich habe ein Grundstück, das 1 Million wert. Ja, das ist schlicht gesagt Betrug. Man will also wenig Steuern zahlen, aber maximal einen Kredit kriegen. Und Trump sagt, ja, ich habe doch gar keinen Betrug, hat doch keiner was verloren. Das ist Betrug. Deswegen ist er ja auch in seinem Prozess, in einem Prozess, den hat er 34 Mal angeklagt, 34 Punkten und 34 Mal von einer Jury, von einem Schöffengericht, nicht wahr, die aus verschiedensten Gruppen bestanden, da waren auch Republikaner dabei und so weiter, ist er schuldig gesprochen worden. In anderen Worten, wir haben es mit einem Mann, der also schuldig gesprochen ist, das Strafmaß wird noch festgesetzt. Und das ist meines Erachtens normalerweise nicht akzeptabel. Stell mir vor, in Deutschland, wir hätten jemanden, der also beschuldigt. Dann könnte man natürlich sagen, naja, wir haben ja auch einen Bundeskanzler, der sich auch nicht alles erinnern kann bei der Cum-Ex-Sache. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn man in diesem Falle die Faktenlage sieht, so wie sie darstellt, wäre für mich Trump unwählbar. Und das sieht ein wesentlicher Teil Amerikas anders aus, wie auch den 6. Januar 2020, als nachweislich man die Verfassung aus den Angeln heben wollte. Pence, der Vizepräsident, wurde von Trump aufgefordert, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen. Das war Wahlbetrug, aber das scheint wie Teflon an ihm runterzugehen. Ich hoffe, wie gesagt, 5. November werden wir sehen. Ich setze darauf, dass Kamala Harris gewinnt. Jetzt ist ein ganz anderes Momentum. Das muss man nochmal sagen. Joe Biden, den ich sehr schätze. Ich bin ja nur 14 Monate jünger als Joe Biden, das muss man wissen. Also wir sind also fast als gleiche Alter, so über 80. Er wird also 82 im November. Aber Joe Biden war ein guter Präsident, hat sehr viel, weit mehr erreicht als Trump. Aber das hat natürlich von Trump sind für Leute ganz anders dargestellt. Nur Leute in meiner Altersgruppe, die sind etwas langsamer. Ich rede vielleicht noch ein bisschen schnell. Manche Leute sagen, naja, der nuschelt der Heiko schon, aber ich habe vielleicht noch ein bisschen ein größeres Engagement. Aber wie dem auch sei, ich würde auch nie einen solchen Job mir zutrauen, dass man das in dieser Altersgruppe noch machen kann, kann beraten. Aber Joe Biden ist nun durch diese Fernsehdiskussion glücklicherweise, möchte ich sagen, auf dem falschen Fuß ertappt worden. Man merkte, er ist langsamer. Nun muss man auch eins sehen, er ist ein von Geburt an ein Stotterer, der das nur überwunden hat und jeden Tag wieder überwinden muss. Das ist eine Leistung und kein Negativ. Kurzum, er hatte eine Grippe wohl gehabt, er war schlecht drauf. Das war wohl ein Segen, denn dann kam seine in dem Windschatten stehende Vizepräsidentin endlich hervor, denn wäre es nicht dazu gekommen und nicht zu seiner Empfehlung, sie als seine Nachfolgerin zu wählen, dann würden sich die Demokraten zurzeit zerfleischen bis hier zum Ende August, wenn sie ihren Parteitag haben. Und dann hätte Trump das Leichteste gehabt, die Wahl zu gewinnen. Jetzt ist es total anders. Die Begeisterung unter den Demokraten Amerika ist mehr, als wir jemals bei den Republikanern gesehen haben. Sie kriegt dreistellige Millionenbeträge zugeschickt. Also hier ist die Welt anders aufgestellt und deswegen ist ja auch Trump so empört, dass er sich auf einen neuen Gegner einstellen muss. Alles bleibt offen und in der Zwischenzeit schauen wir auf die Federal Reserve, Leitzinssenkung im September, auf die Unternehmensgewinne, die übrigens mehrheitlich doch eher positiv als negativ sind. Dann haben wir die Veränderung von den glorreichen Sieben, die Werte, die im Hightech-Bereich sind, Stichwort künstliche Intelligenz, die eigentlich den Markt entscheidend getragen haben, 60% zum Anstieg beim Standard Poor's 500 Index geführt haben. Das wird sich etwas nivellieren in den nächsten Monaten. Da kann man auch andere Werte sich anschauen. Und im Windschatten all dessen wird der DAX, obwohl wir der kranke Mann Europas sind, wirtschaftlich gesehen, wird er auch noch etwas Potenzial haben, weil ja dort nicht die Politik gehandelt wird nur, sondern es werden die Unternehmensgewinne in Deutschland gehandelt. Und die sind, auch wenn sich einige Unternehmen ins Ausland verlagert haben, um dort ihre Gewinne zu machen, die sind eigentlich generell gesehen sehr zufriedenstellend.
Jetzt gucken wir mal auf die vergangenen Jahre. Da waren ja vor allen Dingen die US-Börsen maßgeblich beteiligt an den Gewinnen weltweit streuender Indizes. Ich meine, innerhalb der letzten 3, 4 Jahre ist der Anteil der US-Unternehmen im MSCI World zum Beispiel von 60 auf 70% gestiegen. Denkst du, dass das so weitergehen wird oder dass da noch eine Chance ist, dass die anderen Regionen ein bisschen aufholen?
Das wird sich verändern und zwar durch den Rivalen. Der Rivale ist China. Wenn er Xi nicht einen Fehler macht und sich quasi entweder isoliert oder verrennt, Stichwort Taiwan, warum soll er dann einen Müllhaufen ernten? Denn wenn es so ein Krieg gibt, dann bleibt so wenig übrig, wie wir es in der Ukraine, in den Donbass-Gebieten sehen oder im Gazastreifen sehen. Das lohnt sich doch nicht. Da muss man geschickt verhandeln. Das Entscheidende ist hier, miteinander einen Dialog machen. Xi hat übrigens auch eine ganz entscheidende Ausgangsposition, was den Ukraine-Krieg anbetrifft. Da bräuchte nur einen Anruf zu machen. Ich war zu Putin, sag mal zu, bitte, das hat lang genug gedauert, aber nun hören wir mal auf. Da ist kein Ende abzusehen. Wir wollen nicht in der Welt also als die Schlechter darstellen. Schlechter mit SCH, Umlaut geworden. Nicht schlecht, sondern ein Schlachter quasi dastehen. Wenn das also der Fall ist, wenn der Xi sich da mit einbringt, wäre die Welt besser. Nur China ist ja bevölkerungsmäßig auf dem absteigenden Ast. Nicht dramatisch bisher, aber wir haben über 1,4 Milliarden Menschen gehabt. Jetzt hat Indien die Führungsrolle genommen mit etwas mehr als 1,4 Milliarden. Und China fällt sukzessive noch in diesem Jahrhundert unter die 100, über die 1-Milliarden-Grenze hinunter. Und das wird ganz dramatisch werden. Wir werden also eine enorme geopolitische Bevölkerungsveränderung haben. Ein interessanter Artikel übrigens in der FAZ vor wenigen Tagen bestätigte das, was ich seit Jahrzehnten sage. Wir haben kein Überbevölkerungsproblem für die nächsten 100 Jahre, sondern haben ein akutes Unterbevölkerungsproblem. Auch nimm mal Deutschland. Hätten wir keine Flüchtlinge, hätten wir jetzt 60 Millionen und nicht 87 Millionen. Also kurzum, es gibt viele Veränderungen, die wir haben, die wir nicht immer richtig einordnen, auch nicht richtig verarbeiten. Aber was die USA anbetrifft, ist, haben eine Wirtschaft, die dominiert. Anlegen möchte, der muss natürlich auch Folgendes sagen: Wenn ich mir jetzt einen Weltindex kaufe, kaufe ich eigentlich USA mit 70%, wie du schon richtig sagst. Und das ist etwas, nicht wahr? Entschuldigung, ich sehe hier gerade, ich wollte kein Mikrofon, das will ich nicht verändern. Entschuldigung, wurde gesagt, ich soll ein neues Mikrofon nehmen, aber ich glaube, du kannst mich noch gut hören. Die Sache ist, dass man sich hier darauf einstellen muss: Ich würde sagen, einen MSCI World X USA kann man kaufen, wenn man also investiert. Dann einen speziell USA-Fonds, da würde ich dann einen Standard Poor's 500 Index nehmen. Da gibt es zum Beispiel ETFs, das hören natürlich Fondsmanager ungern. Ich war ja auch mal einer in dieser Innung, weil man da höhere Fees hat, nicht also Kostenbelastung hat. Wenn man ein ETF nimmt, was ich schon seit Bogles Zeiten, also der Vanguard Gründer von den ETF, von der ETF-Idee in den End-70er und Anfang 80er Jahren. Damit wird dem Kunden etwas offeriert. Das kann man ja auch bei uns, bei euch wunderbar handeln. Die ETFs, nicht wahr? Die haben einen Kostensatz, der ist unter 0,1%. Es gibt also einen Kostensatz, wo du weniger auf 1.000 Euro in solchen ETFs investiert. Der Kostensatz zwischen 30 Cent bis 70 Cent. Weniger als ein Eis am Stiel, nicht wahr? So günstig kann man gar nicht handeln. Und deswegen würde man sagen, Leute, guckt euch das mal an. Gewisse Weise kann man auch einen Teil des Kapitals natürlich auch an Fondsmanager geben. Ich würde sagen, 25% reichen aus, um zu sehen, wie eben Individualisten es tun. Aber generell muss man wissen, dass ETFs unschlagbar sind. Man kriegt dann zwar nur den Durchschnitt, das ist richtig, aber manchmal ist der Durchschnitt besser als ein mit besten Bemühen, nicht wahr, dargestellter Fonds, der zum Schluss Geld verliert. Ich würde sagen, das ist am besten, wenn man sagt, die Hälfte seines Kapitals und deiner Zuhörer auch sagen, ich mache die Hälfte ETFs, Aufteilung USA insgesamt würde ich 20% nehmen, Europa 15%, ich nehme dafür den DAX-Index, was eine gewisse Überbewertung für den DAX bedeutet, aber für mich als Repräsentant von Europa. Und dann China als die zweitgrößte Wirtschaft der Welt, ursprünglich sollte es 10% sein, aber wegen des politischen Risikos von Herrn Xi ausgehend würde ich sagen, 5% reichen aus. Und Japan als drittgrößte Wirtschaft nach wie vor, nicht wahr, auch wenn es veraltet ist in der Bevölkerung her gesehen, kann man immer noch sagen, gut 5 bis 10% sind vertretbar. Das heißt also 20 USA, 15 Europa sind 35, China sind 40, nicht wahr, und dann zwischen in Japan zwischen 5 bis 10%, also 45 bis 50% in sogenannte ETFs. Und das einfach liegen lassen im Sparplan, es regelmäßig investieren. Da wird man, wenn man 65 ist und mit 20 anfängt, übrigens Millionär. Das muss man auch wissen. Obwohl man dann die Inflation noch abrechnen muss, dann ist es ein bisschen weniger. Aber damit kann man seine Altersversorgung selbstständig aufbauen und muss sich nicht auf den Staat verlassen.
Ganz kurz, Heiko, ich wollte dich nicht unterbrechen bei deiner sehr spannenden Portfolioaufteilung gerade. Deine Kamera ist aus. Ich sehe nur noch
Meine
mich. Ich habe zwar heute diesen spannenden Blick aufs Frankfurter Parkett hinter mir, aber du bist doch viel interessanter jetzt zu sehen. Ja, guck doch mal. Ah, wunderbar.
Ach,
Entschuldigung, ich bin
das
immer hier. Ich wollte
Geheimnis,
dich jetzt nicht unterbrechen in dieser wirklich
das Geheimnis, das
interessanten.
Geheimnis der Technologie. Aber ist es nicht fantastisch, dass wir beide über Frankfurt, ich jetzt nicht in New York, nicht wahr, sondern hier in
Ja.
Spanien mich aufhalte, im kleinen Fischerdorf, dem schönsten Dorf der Welt, dass wir das alles so locker miteinander tun können, dass wir beide als Halbfachleute, nicht wahr, sagen können, deine Kamera ist aus, wir können es wieder einschalten. Also ich finde das faszinierend, was wir hier machen.
Ich finde es auch super. Und da komme ich auch, bevor wir an die ganzen Fragen gehen, die hier nebendran stehen, eigentlich zu meiner allerletzten Frage, die ich an dich habe. Wie schafft man es mit, sagen wir mal, etwas fortgeschrittenerem Alter auf einem Portal, auf einer Plattform wie Instagram, also ein echt einflussreicher Finfluencer zu werden? Das ganze Publikum ist ja mal so um die 50 Jahre im Schnitt jünger als du.
Ach, du redest jetzt nicht von dir, sondern von mir.
Von mir, nicht von mir.
Ja, ich bin
Ich
im
habe bei
neunten,
weitem nicht so viele.
ich bin im neunten Jahrzehnt meines Lebens. Ich habe ja sehr viele junge Leute ausgebildet. Einige kennen wahrscheinlich den Markus Koch, das ist einer meiner Trainees in den 90er Jahren. Ich habe sehr viele dann den Andreas Scholz. die Euro Finanzwoche leitet. Also ich habe
Deine
die
Kamera ist wieder weg, ganz kurz.
jetzt gerade, ich sehe es gerade, kommt schon wieder. Das also hier, das sind aber über 320 und 30 junge Leute ausgebildet. Tue das jetzt noch aktiv, einmal in der Woche mit einem Seminar von einer Stunde jeweils, nicht wahr? Versuche das Wissen und den Erfahrungssatz weiterzugeben. Und dann hatte mich übrigens ein Student von meiner Gruppe, der palästinensische Wurzeln hat. Nicht wahr? Das meine ich jetzt nicht in negativer Position, nur mal beschreiben, wie man es auch weitergehend auch in politische Kreise gehen kann. Er sagte mir vor einem Jahr, ich sollte doch mal Instagram versuchen. Das war für mich eigentlich keine seriöse Plattform, muss ich ehrlich sagen. Was man da sieht, nicht wahr? Das erinnerte mich so an einen neueren Playboy, wenn man es so will. Und das brauche ich ja noch nicht unbedingt mit 9. Jahrzehnten meines Lebens. Aber ich habe es dann gemacht vor einem Jahr. Beim Börsentag in Frankfurt fing das an, kurz danach. Wir hatten uns ja auch noch gesehen in Frankfurt, also vom letzten Jahr und dieses Jahr wieso. Und hoffentlich nächstes Jahr wieder. Und ich fing dann an. Und zwar war es für alle ungewöhnlich. Man merkt das ja jetzt auch, Heiko Thieme, wenn der einmal eine Frage kriegt, da kann man ja nach Hause gehen, Mittagessen, dann kommt man wieder zurück. Da sind wir noch bei der Beantwortung der Frage. Der redet ja ewig. Aber das war anscheinend bei Instagram eine Minute, die Idee des Tages. Und ich habe mich auf eine Minute beschränkt. Keiner glaubte, dass ich das jemals schaffen würde. Habe jetzt 310 eine Minute Sendung gemacht. Die ersten 6 Monate waren okay, da waren 10, 20.000 und so weiter Klicks, die wir da hatten. Ich war ein Followers. Und dann plötzlich im Herbst fing es an, nach oben zu gehen. Die höchste Tagesleistung, die wir hatten, waren 2 Millionen Klicks einmal. Nicht wahr? Aber das Normale ist, wir haben 180.000 Followers. Und mir wird gesagt, ich habe es nicht nachgeprüft, wäre die größte Anzahl nicht nur in der Altersgruppe, in der ich mich befinde, sondern generell in den Finanzportalen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengenommen. Es gibt dann andere, die, sag ich, Finanzfluss ist eine andere Seite, da sind aber 5 Leute beschäftigt, machen einen tollen Service. Aber mich freut das natürlich und gerade meine früheren, ich war Trainees, die jetzt kommen und sagen, wie hast du das geschafft, doppelt so viel wie wir haben. Ich will mal ganz offen sagen, ich genieße es natürlich auf der einen Seite, aber es ist auch eine Herausforderung. Wie kann ich jetzt jeden Tag eine Idee produzieren, zum Beispiel, wenn man praktisch das, was wir heute gerade machen, werde ich jetzt als Idee dann in der Aufzeichnung an meine, nicht wahr, Leute weitergeben, sagen, Kinder, jetzt kriegt er mal nicht nur eine Minute, sondern Edda Vogt und Heiko Thieme mal über eine gute halbe Stunde, um mal was zu diskutieren, weil die ja immer wieder Fragen haben, ja, wie begründen Sie das? In einer Minute kannst du, sage ich mal, keine Bibel vorlesen und keinen Koran vorlesen, sondern kannst du nur Stichworte herausnehmen, nicht wahr? Und das ist natürlich in der Diskussion jetzt mit dir möglich, auch mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen.
Spannend. Auf jeden Fall alle, die es noch nicht kennen, Instagram, Heiko Thieme Club ist das die Seite. Einfach mal reinschauen. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu den ganzen Fragen, die wir hier haben. Ich möchte ein Teilnehmer wissen, was hältst du von dem S&P 500 Equal Weight ETF, also einer mit einer gleichen Gewichtung statt Marktkapitalisierung?
Eine interessante Form. Wer es nicht weiß, was es bedeutet, heißt, dass nicht die Werte nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet sind, denn wir, da haben ja den größten Werte, nicht wahr? Ob das jetzt eine Nvidia ist, nicht wahr? Oder eine Apple ist, oder eine Amazon ist und eine Meta ist. Die haben da eine große Marktbedeutung, nehmen einen großen Anteil auf. Normalerweise nimmt man allerdings einen nicht Equal Weighted Index, sondern einen Index nach den Gewichten bemessen. Wer aber sagt, ich möchte jede Aktie gleichgewichtet haben, also auch der kleinste Wert, an der 5 Milliarden hat, nicht wahr, in der Marktkapitalisierung nicht plötzlich 1 Billion hat, hat das gleiche Gewicht. Das verschiebt natürlich die Performance des Indexes. Man ist mit allen Werten gleich bedient. Ich würde sagen, man kann das einfach lösen. Ich bin jemand zum Kompromiss bereit. Wenn ich sage, 20% in den USA, mindestens 10% oder 12%, sagen wir mal, auf den S&P 500, und dann kann man sagen, man nimmt 8% S&P 500 normal gewichtet. Und dann nimmt man 4% gleichgewichtet. Und die anderen 8%, die man hat, kann man aufteilen, entweder in den Nasdaq, weil er eben die Technologie widerspiegelt, die nach wie vor marktführend ist und bleiben wird, oder eine Mischung nehmen zwischen Nasdaq und dem Dow Jones jeweils als ETF. Das heißt also im Klartext gesagt, die 20% USA, 8% normal im S&P 500 nehmen, dann 4% den Equal-Weighted S&P nehmen, dann 4% im Dow Jones nehmen und 4% im Nasdaq nehmen. Und das übrigens ist ganz wichtig in meiner ganzen Strategie. Ich kaufe ja nie eine Position sofort insgesamt, sondern erstens muss Folgendes passiert sein. Der Index sollte mindestens, wenn wir von Länderfonds sprechen, bis zwischen 5 bis 10% gefallen sein. Also Minimum 5, maximal 10%. Dann fange ich an mit dem ersten Drittel. Sprich also, wenn ich sage, ich gehe mit 8% hinein, machen wir mal 9%, weil es einfach zu rechnen ist, bei 9% im S&P rein, dann kaufe ich erstmal 3%. Und dann kommt das Perverse, dann hoffe ich, dass der S&P weiter fällt, mindestens 5%. Und erst dann, nach dem Minimum von 5 bis maximal 10%, kaufe ich die zweite Tranche, nochmal 3% ein. Und dann hoffe ich wiederum nochmal eine dritte Tranche, was die meisten absolut nicht verstehen. Da gibt es viele, Klugscheißer will ich nicht sagen, aber die glauben, ach wieso, da warte ich doch, dass es dreimal fällt und dann kaufe ich. Ich weiß doch gar nicht, ob es fällt. Nur ich kaufe mich, mit anderen Worten, in eine gedachte Schwäche ein. Und was immer ich dann habe, ist für mich die Ausgangsbasis, der Durchschnittskurs, wann ich anfange zu verkaufen. Und wenn ich in einem Exchange-Traded-Fonds, Länderfonds bin, fange ich an, meine Position ab 15% abzusichern, mit 10% plus. Wenn es auf 10% geht, gehe ich mit der Hälfte raus. Und wenn ich bei 20% bin, verkaufe ich ein Drittel, egal was passiert. Und wenn ich bei 25% bin, ist das zweite Drittel raus. Und bei 30% das dritte Drittel mit einem Stop absichern. Also das ist eine klare Strategie, die sagt, Kursschwäche nutzen zum Einkaufen und Kursstärke zum Rausgehen. Warum? Weil die Börsen, haben wir immer wieder gesehen, fluktuieren. Die Börsen gehen zwar langfristig nur in eine Richtung nach oben. Guck den DAX an, 88 zum ersten Mal notiert bei 1000, ist jetzt also bei knapp 18.000, wenn man so will. Es ging nur nach oben, aber wenn auch unter Schwankungen. Ich versuche diese Schwankungen durch diese Dreidrittelstrategie bei Schwäche sich einzukaufen und Gewinnmitnahme in den steigenden Markt mitzunehmen. Das ist eigentlich die Logik. Das gilt das Gleiche auch bei Einzelwerten.
Okay, dann eine Nachfrage von der Teilnehmerin dazu. Was für eine Aufteilung, du hast ja vorhin skizziert, wie du das aufteilen möchtest auf die verschiedenen Regionen. Was empfiehlst du denn mit Ü60, also wenn man über 60 ist und nicht mehr so einen langen Zeithorizont hat?
Gut, nehmen wir an, der 60-jährige Mensch, Mann oder Frau, hat 20 Jahre im Schnitt noch vor sich. Die Frauen nehmen so ein, zwei Jahre mehr als die Männer. Okay, damit hat gut 20 Jahre vor sich. Wenn sie jetzt erst anfängt, kommt sie natürlich relativ spät. Aber das kommt den Leuten nicht vor, dann besser spät als gar nicht. Und da heißt es eben auch, ich würde tatsächlich die Hälfte des Portfolios strategisch investieren in die ETFs, wie eben genannt. Das lässt sich alles ändern. Und da kriegt man im Schnitt, wenn man so die letzten Jahre nimmt, irgendwo zwischen 6 bis 8% pro Jahr. Das heißt, man verdoppelt sein Kapital, wenn man pessimistisch ist, alle 12 Jahre. Also wenn sie jetzt noch, da wird 84 als Zielrichtung nehmen, da hat sie zweimal eine Verdopplung von dem, was sie jetzt hat. Die Frage ist, kann sie noch Geld sparen? Hat sie genügend Geld, was man investieren kann? Und das sollte man sukzessive in dem Markt belassen. Bei 60 ist nur so, es wird natürlich dann die Frage auch auftauchen, ja, wann kann ich das Geld rausnehmen? Wenn er sagt, ich will das Geld ab 65 rausnehmen, hat sie nur 5 Jahre Zeit. Das Fenster ist also dann etwas enger. Aber das heißt nicht, sie kann nicht am Aktienmarkt sich beteiligen. Auf jeden Fall. Aber streuen die Hälfte ETFs, Einzelwerte. Wir haben hier bisher bei 50% des Portfolios gewesen. Da sage ich, Einzelwerte, wenn man sie hat, bitte nie mehr als 3% investieren. Nicht sagen, ich habe einen Wert, nehmen wir mal Nvidia. Das ist ein fantastisches Unternehmen. Es hätte vollkommen ausgereicht, bei Nvidia mit 3% vor 20 Jahren anzufangen, da wäre man Millionär gewesen, wenn man mit 1000 Euro angefangen hätte. Also man muss nicht plötzlich riesenklotzig anbaggern sozusagen. Man kann es ganz normal belassen. Maximal 3% investieren und dann, wie gesagt, mit der Disziplin ab 25 und 35% jeweils ein Drittel rauszunehmen. Es wird bei mir auch in meinem Club, übrigens, wir haben ja einen Anlageclub, da wird das immer wieder diskutiert und weil immer wieder Fragen dabei existieren. Aber das Sparen und das Investieren an der Börse ist für eine 60-jährige Person genauso interessant wie mit 70, 80 Jahren. Und Costolani und ich, wir waren ja eng befreundet. Wir waren, sagen Sie mal, es gab die Regel, man sollte 100 minus seinem Alter, die Restquote, die kann man im Aktienmarkt investieren. Als Costolani 80 war, sage ich, kann ja nur 20% in der Börse investieren. Nein, ich will 80% in der Börse haben. Ich sage, dann gibt es das Costolanische Gesetz. Es gibt Ausnahmen, die die Regel wieder bestimmen. Aber bitte, die Schlussfolgerung ist die, diversifizieren. Ich mache ja ein bisschen sogar zu Hebelprodukten, was ich seit 10 Jahren mache, auch von einem früheren Trainee von mir mal aufgezeigt, habe das seitdem also mit Interesse verfolgt. Auch da kann man etwas tun, aber Hebelprodukte maximal 0,5% pro Hebelprodukt. B, Abstand müsste immer vom Verfall 30% sein und nicht weniger, damit man nicht also zum Roulette-Tisch geht. Und C, muss man sagen, maximal 5% und wer sehr risikobereit ist, bis zu 10%, aber nicht mehr. Also auch das Portfolio immer wieder danach checken, bin ich zu risikoorientiert oder nicht. Und dann kann man Warren Buffett zitieren, nicht wahr, wie er seine Strategie macht, der übrigens Klumpenrisiken hat, nicht wahr? Jetzt hatte ich auch substanziell in der Position abgebaut bei Apple, auch bei Bank of America. Also man kann sich immer wieder gewisse Leitmotive suchen, aber im Endeffekt ist jeder sich selbst überlassen und sollte auch eines tun, sollte auch seine Bank fragen, die Banken nicht ignorieren. Wenn man einen guten Berater, Beraterin hat, ist es auch gut, sich doch mal einen Rat zu holen und nicht zu sagen, ich mache das alles nur über die Social Media. Also die Mischung bringt es ein. Und bitte nicht fantasieren und sagen, ich werde mit 1000 Euro zum Millionär, nicht mal in 3 Monaten, wie es einige Dienstleister anbieten, das halte ich für Betrug, um es schlicht zu sagen.
Ich würde da gerne noch was ergänzen, weil ich bin ja in der Situation, also ich bin in ein paar Jahren 60 und man soll das immer von hinten sehen. Also einfach gucken, dass das Geld, was ich die letzten 10 Jahre meines Lebens brauche, dann habe ich noch 30 Jahre Anlagehorizont. Das Geld muss ich aus dem Mola-Risiko, also aus dem Marktrisiko rausnehmen, alles andere nicht. Sprich,
Richtig.
volle Lotte Aktien. Ist eigentlich nur eine Frage der Nerven. Aber ich habe hier noch ganz, ganz viele Fragen. Eine zu den Zinsen. Da sagt jemand, es wäre ja historisch eher so aus seiner Wahrnehmung raus, dass wenn die Zinsen gesenkt werden, dass es erstmal kurzfristig zu Kursrückgängen kommt.
Nein.
Inwieweit, nein. Okay.
Gegenteil der Fall. Dann schaut mal, wenn die Zinsen fallen, ja, dann wird natürlich die Alternative vom Rentenmarkt weniger stark. Man kann ja zwischenzeitlich natürlich auch fallende Zinsen setzen und kauft jetzt ein Rentenpapier und sagt, es geht um da 50 oder 100 Basispunkte, sprich ein halbes oder 1% runter. Dann kann man seine 10, 20 oder 30% verdienen, je nachdem, was man im Rentenmarkt tut. Aber dann, wenn die Zinsen niedrig sind, nehmen wir an, die Zinsen würden jetzt von roundabout von 3 bis 4 oder in Amerika noch 5,5% auf die 4- oder 3%-Marke fallen, dann wird der Aktienmarkt umso attraktiver, denn, jetzt kommt wieder die Statistik, der Aktienmarkt zeigt zum Beispiel an der Wall Street, dass die Börse inklusive Dividenden, die sind ja im Index nicht drin, im DAX ist er tolerierend, da sind sie mit enthalten, muss man also anders rechnen. Beim Dow Jones Index und Standard Poor's 500 Index kommt man im Schnitt in den letzten 50 Jahren auf einen Plus von rund 10%. Beim DAX Index, der die Dividenden mit hineinnimmt, nicht wahr? Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, beim Dow Jones von 10%, das ist natürlich dann die inklusive Dividenden. Und beim DAX sind es 8%. Und warum ist der Unterschied? Ganz klar, wir sind nicht so technologieorientiert in Europa. Wir sind mehr mechanisch orientiert. Wir sind die Autobauer, die Motorenhersteller, nicht wahr? Die soliden Handwerker. Aber das, was die Neuzeit ausmacht, sprich Technologie, und jetzt natürlich das Stichwort AI, künstliche Intelligenz, was da auf uns zukommt, ist eine neue Revolution. Eine Revolution, die tatsächlich mit dem Beginn der Revolution zu vergleichen ist, nicht wahr? Als wir damals die Dampfwalze, nicht wahr, verändert hatten, nicht wahr? Und James Watt hat ja nicht die Dampfwalze erfunden, sondern hat sie nur verbessert. Und damit wurde ja ein ganzes neues Rad im wahrsten Sinne des Wortes in der Welt kreiert, hat die Industrierevolution kreiert. Dann später kam dann die Eisenbahn hinzu im 19. Jahr, 20. Jahrhundert. Danach kam die Elektrizitätsgesellschaft Ende des Jahrhunderts. Dann kam die Autogesellschaft hinzu. Und da gibt es natürlich dramatische revolutionäre Veränderungen. Was man übrigens bei Autos mal wissen muss, vor rund 100 Jahren gab es 500 Autounternehmen. Produzenten von Autos in Amerika, 500 Unternehmen, davon sind drei übrig geblieben. Also da gibt es eine Trennung vom Spreu zum Weizen auch. Da muss man drauf achten. Und vor uns liegen die nächsten, sagen wir, spannendsten 20 bis 30 Jahre. Egal, was jetzt in den Kriegen passiert im Nahen Osten und in der Ukraine, da wird sich die Welt so dramatisch verändern. Und ich kann es beweisen, in Anführungsstrichen. Denn man kann es vergleichen mit Internet. Denn vor 31 Jahren begann ja Internet öffentlich vorgestellt zu werden. Es existierte schon 30 Jahre vorher, aber keiner wusste, was es war. Wurde uns allen umsonst gegeben, kostete nichts. Und wir profitieren alle davon. Stichwort, was wir jetzt gerade tun. Unsere Sendung zum Beispiel, die wir jetzt gerade tun, die kostet. Im Grunde genommen, die reine jetzt Kostenseite her gesehen, abgesehen vom Dienstleister, die sind Pfennige. Wir kriegen es umsonst. Wir telefonieren mit WhatsApp weltweit umsonst. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen vor 30 Jahren. Und was wir kriegen jetzt, ist eine Fortsetzung des, was das Internet gebracht hat mit der künstlichen Intelligenz. Da werden 2 Millionen von Jobs abgeschafft, neue Jobs kreiert. Es ist eine entscheidende Umwälzung in der gesamten Gesellschaftsform. Und in 20, 30 Jahren werden die Menschen dann sagen, wenn ich nicht mehr dabei bin, mein Gott nochmal, der Heiko Thieme hat ja noch im Mittelalter gelebt, wenn der wüsste, wie es bei uns davor geht. Denn schau mal, was wir heute erleben, war für dich auch und für mich vor 30 Jahren unvorstellbar, dass wir da sind,
Ja.
technologisch gesehen. Nehmen wir die Börse war früher, nehmen wir doch mal die Börse. In den 70er Jahren wurde, wenn du was ausgeführt hast, deswegen ja auch die großen, nicht wahr, Gebäude der Banken, die großen Kunstwerke, die in den Schalterhallen stehen und so weiter, das waren alles Gelder, die Kundengelder letzten waren, die dort also auch benutzt worden, nicht wahr, auch aufgestellt worden. Denn wenn du einen Umsatz hattest, einen 100.000 Euro Auftrag hattest, oder D-Mark Deutschland, das kostet dich im Kauf und Verkauf rund 2 bis 4%. Das wären von 100.000 gewesen, was man nachrechnet, das wären 2.000 bis 4.000 Euro oder D-Mark, nicht wahr? Eine Menge Geld. Wenn du das heute tust, ich nannte schon die ETFs, nicht wahr, auf dem DAX oder auf dem Standard Poor's 500 Index, das sind zwischen 1 Euro und 30 Cent. Also das sind Pfennigbeträge. Darüber brauchen wir gar nicht mehr zu verhandeln. Da sind die Kosten dramatisch und nimm mal dicht an der deutschen Börse. Seid ihr ärmer geworden? Nein, das Umsatzvolumen macht den Unterschied aus. Ihr habt Kreativität bewiesen, ihr könnt dabei dennoch gutes Geld verdienen und dem Kunden ist es zugutekommen. Und da gibt es übrigens keine Inflation, sondern eine Deflation. Wenn wir immer von der Inflation reden, was die Börse anbetrifft, die Börse zeigt dem Anleger eine Deflation seit Jahrzehnten an. Es ist günstiger, schneller, nicht wahr? Und auch informativer geworden. Jeder kann sich selbst. Dabei würde ich nur bitte nicht die Spielbankmentalität anlegen, sage, ich will ganz schnell mein Geld verdienen. Wenn ich zum Beispiel Anlagefehler auch bei mir hier auf der Instagram-Seite sage für die nächsten 9 bis 15 Monate und sage, das sind vielleicht 20, 30% Potenzial, haben Sie auch was, was man schneller machen kann in 2, 3 Wochen? Die Leute wollen es mit der Spielbank immer zu tun haben. Verwechsel Börse nicht mit Spielbank.
Danke dafür. Wir könnten auch noch Stunden so weitermachen. Hier sind ganz, ganz viele Fragen. Ich würde mal sagen, ich stelle nur eine hinten dran und vielleicht machen wir die Session ja wieder, wenn du magst, in einigen Monaten und gucken, was bis dahin passiert ist. Hier möchte ein Teilnehmer wissen, in welchem Fischerdorf du bist, falls du das verraten magst.
Ja, es gibt ein Dorf, kann sich jeder aussuchen, das hängt mit dem Namen Dalí, Salvador Dalí zusammen. Deswegen muss ich nicht sagen, wo es ist. Schaut es euch an. Das schönste Dorf, was es in der Welt gibt. Warum? Die Chinesen haben es nachgebaut und in China aufgestellt wieder. Soll sehr ähnlich sein. Ich bin noch nicht da gewesen, habe auch kein Interesse, das Duplikat zu sehen. Ich bin lieber im Original. Bin hier immer in Abständen seit 50 Jahren. Ich war, als das der Sommersitz meiner Schwiegereltern war und ich genieße es. Absolut fantastisch. Ich spreche zwar nicht die Sprache, auch gar nicht schon Katalonisch. Die wollen ja alle Katalonisch auch noch sprechen. Das ist für mich zu kompliziert. Aber ich genieße es. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die ganze Atmosphäre natürlich. Und für mich auch ganz entscheidend war meine Frau, die ja die Sprachen alle verspricht. Und dann noch nebenbei gesagt, man wird immer gefragt, was ist eigentlich mein größter Erfolg in meiner Anlagestrategie gewesen? Es war im Grunde genommen, dass ich und meine Frau seit 50 Jahren fast verheiratet sind. Nicht wahr? Und die Dividende, die ich habe, sind meine 3 Kinder und meine 5 Enkel. Also ich sehe die Anlage auch manchmal sehr persönlich. Das muss nicht immer nur eine Aktie sein, es können auch andere Dinge sein. Also man sollte die Dinge voll und ganz philosophisch betrachten, aber die Informationen, die du ja auch bietest, Edda, bei euch in eurem Kanal, sollte man sich anhören. Und da sollte man unterscheiden zwischen seriösen und unseriösen Angeboten. Je marktschreierisch die Angebote sind, desto unseriöser. Das kann man von vornherein sagen. Je langweiliger sind, desto weniger kann man auch das tun. Das ist auch wenn, also mal, seien Sie mit 3% zufrieden, wäre mir ein bisschen wenig. Dazwischen, zwischen den 3% und den 1000%, sollte man den normalen Weg finden. Und der heißt eben auf den DAX bezogen 8% im Jahr. Da passieren bei Jahren, wo es ein bisschen schneller geht. Und dann, wenn man einen guten Gewinn hat, auch mal einen Gewinn mitnehmen. Denn Gewinnmitnahme, wie Costolani immer sagt, verarmt ja bekanntlich nicht. Also auch das gehört dazu. Und dann nicht vergessen, wenn man Verlust hat, auch sie mal mitnehmen. Denn man kann sie ja aufrechnen. Ich hasse ja die Steuern. Ich war, weil ich manche Sachen finde ich also ungerecht. Aber man kann der Steuerverluste auch geltend machen, wenn man Gewinn hat. Also man muss das gesamte die Partitur spielen können, in Anführungsstrichen, um an der Börse Spaß zu haben. Und die Börse ist auch ein Ausdruck des gesamten Lebens. All das, was wir tun, wird wieder auf dem Börsenparkett mit allen Emotionen und ra allen Rationalitäten wiedergegeben. Deswegen heißt es für mich, schaut an, heute, um es wieder Klartext zu sagen, die Börsen werden am Jahresende höher stehen als heute. Ich gehe davon aus, dass die Demokraten das Weiße Haus behalten können. Sollte es anders werden, kann ich vielleicht eine andere Prognose machen, muss ich aber noch nicht, nicht wahr? Und es bleibt spannend. Nächstes Jahr, um gleich vorwegzugreifen, wird etwas komplizierter werden, denn die Jahre nach einer Wahl in den USA sind dann etwas mehr die Problemjahre, wie wir jetzt auch zur Zeit die August-September-Phase ja erlebt haben. Und ich hatte immer schon wieder gesagt, im Juli, wartet auf August, September, das sind Problemmonate, das ist innerhalb von 3 Tagen passiert, hätte ich auch nicht gedacht, aber man muss auch damit fertig werden. Es bleibt also spannend, es hält mich hoffentlich auch weiterhin jung und auch weiterhin auch für eine Person, die du vielleicht wieder mal gerne hören willst mit deinen Aussagen und mich freut der Dialog mit dir in der Zukunft wieder.
Vielen, vielen Dank, Heiko. Vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, wir können das wieder machen. Ich würde mich sehr freuen, vielleicht direkt nach der US-Wahl.
Auf jeden Fall, Edda, schöne Grüße nach Frankfurt.
Grüße nach Spanien. Tschüss.
Ciao.